Das ist der Grund, warum ich heute Abend hier bin, weil ich saß, so wie ihr, vor einigen Jahren in einer Veranstaltung und da stand eine junge Frau vorne auf der Bühne und sie hat davon gesprochen, dass es Menschenhandel gibt und Sklaverei. Und ich habe gedacht, hey Mädchen, du bist im falschen Ort. Wir sind hier in Hamburg und in Hamburg gibt es sowas nicht. Bei uns ist die Polizei und die sortiert das alles aus. Die hat garantiert den Überblick. Und dann, als wir runtergingen und rausgingen aus dem Haus, da sagte ich zu ihr, weißt du, das war irgendwie gar nicht das Thema, was heute Abend hätte dran sein müssen, weil ich glaube, sowas gibt es in Deutschland nicht. Und sie hat mich dann nur so angelächelt und während ich da stand, habe ich plötzlich gedacht, ich wohne ja in Deutschland und ich wohne ja in Hamburg und wir haben ja ein riesen Rotlichtviertel. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich habe mich noch nie darum gekümmert, als Hamburgerin auch nicht. Also ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann sagte sie zu mir, vielleicht machst du mal eine Investigation. Vielleicht fragst du mal bei der Polizei, was los ist. Vielleicht schaust du dir das mal an und dann wirst du dir ein Bild machen können. Und das ist der Grund, warum ich heute Abend zu euch spreche, weil ich habe dann genau das getan. Ich bin dann einfach mal losgezogen ins Rotlichtviertel von Hamburg und habe mich total erstmal falsch benommen, weil das Rotlichtviertel lebt anders, die denken anders, die fühlen anders, die sind nicht so wie wir. Die haben ein ganz anderes Konzept von Leben und die leben unter der Angst, dass der Zuhälter den vollen Zugriff hat auf ihr gesamtes Geld und sie würden niemals weglaufen, weil der wird sie immer finden und wird sie immer zusammenschlagen. Und dann bin ich zur Polizei. Und das Polizeigespräch werde ich nie vergessen. Es war 90 Minuten lang mit dem Präsident der Hamburger Polizei. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Frauen gibt es in Deutschland, die gefangen gehalten werden oder gezwungen werden, sich zu prostituieren und wollen das nicht? Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, die Zahlen, die wir haben, das sind nur die Eisbergspitze. Nur die Frauen, die es wagen, rauszugehen und auch auszusagen. Wir wissen nicht, was wirklich los ist. Da ist ein Rieseneisberg und ihr alle wisst, was ein Eisberg ist. Der ist wirklich wesentlich größer im Wasser, als oben in der Spitze zu sehen. Und ich weiß, dass ich da rausging aus diesem Kommissariat und mir liefen die Tränen und ich dachte, wenn das meine zwei bildschönen Töchter wären, wenn die in der Zwangsprostitution wären, wenn die sich prostituieren müssten, was würde ich tun? Und als ich da rausging, wusste ich, ich würde so laut werden, ich werde so laut schreien, ich würde alles tun, um meine Töchter zu finden. Ich würde jedes Bordell durchsuchen, ich würde mich wahrscheinlich irgendwann bewaffnen, weil die Unterwelt ist bewaffnet und ich würde alles versuchen, um meine Kinder zurückzubekommen. Und dann habe ich gedacht, nein, das sind nicht meine Töchter, aber es sind Töchter. Es sind letztendlich Gottes Töchter. Es sind Mädchen und Jungen und es sind übrigens viele Jungen auch in der Zwangsprostitution. Es sind nicht nur Mädchen, das ist ein völliger Trugschluss. Und das sind Menschen, die werden angelockt durch Angebote von einem Grundgehalt, das ihr ja auch habt in der Schweiz. Das heißt, man erzählt ihnen, wenn sie in einem Heimatland sind, wo es sehr arm ist, komm doch nach Deutschland oder komm in die Schweiz, komm nach Österreich. Da bekommst du ein Grundgehalt und dann wird dieses Grundgehalt genannt. Bei uns ist es 1200, bei euch ist es fast 3000 Euro. Und dann für die ist das so, als wenn ich dir 5 Millionen verspreche, weil die verdienen 100 Euro in ihrem Heimatland, wenn die rausgehen und versuchen, einen Job zu finden. Und dann sagen sie, ja, ich komme mit. Und in der Hoffnung, dass sie hier jetzt endlich Geld verdienen können für ihre Familie zu Hause, für ihre vielen Geschwister, für eine Zukunft. Und dann kommt dieser Mann da mit ihnen, der sagt, hey, eines Tages werden wir beide heiraten. Und ich verspreche dir, wir werden eine tolle Zukunft haben. Und diese Mädchen sind so naiv, die glauben jedem, der ihnen irgendetwas verspricht. Und eine von diesen jungen Frauen war mit 16 Jahren mit ihrem Freund in Bulgarien. Sie wurde schwanger, sie hat mit 16 Jahren ein Baby entbunden, ein kleines Mädchen. Und dann hat ihr Freund zu ihr gesagt, pass mal auf, wir lassen jetzt das Kind bei unserer Oma und wir beide gehen nach Deutschland und da werden wir richtig viel Geld verdienen und dann werden wir in 6 Monaten zurückkommen, da können wir uns eine Wohnung kaufen und dann werden wir unser Baby holen und dann werden wir es aufziehen. Und dieses neugeborene kleine Mädchen wurde dann den Großeltern übergeben, die übrigens obdachlos waren dort, die haben immer nur irgendwo gehaust. Und dann sind die beiden mit einem ganz billigen Bus nach Deutschland gekommen, nach Hamburg. Und was sie nicht ahnte, war, sie war 16 Jahre alt, dass ihr Freund sie verkauft hat in Deutschland an einen Zuhälter, an einen Mann, der sie weiterverkaufen wird. So ein Mädchen zu verkaufen, das bringt dir 3000 Euro. Und das hat er kassiert und dann hat er ihr versprochen, ich komme wieder. Und sie hat dann die nächsten 4 Jahre, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, 4 Jahre in einem winzigen Zimmerchen in Hamburg gehaust. Sie durfte dieses Zimmer nie verlassen. Es gab eine kleine Dusche, es gab einen Wasserhahn und es gab einmal am Tag was zu essen. Und dann gab es jede Menge Kundschaft. Jeden Tag kamen mindestens 10 Männer zu ihr und haben sie vergewaltigt. Weil sie wollte sich nicht prostituieren. Sie hat nicht gedacht, dass das ein cooler Job ist. Und schon gar nicht mit 16. Sie hat jeden Tag gehofft, dass ihr Freund wiederkommt und sie holt. Und sie hat geglaubt, dass das viele Geld, was sie verdienen kann, nämlich 50 oder 100 Euro pro Mann, dass dieses viele Geld für sie irgendwo gespart wird. Und dass sie es eines Tages bekommt. Und sie hat keine Ahnung gehabt, was passiert. Das hat sie 4 Jahre mitgemacht. Sie war 20. Inzwischen hatte ich Mission Freedom gegründet. Wir haben einen Namen gesucht. Wir wollten sowas wie Mission Possible machen. Und wir haben gedacht, das muss irgendwie eine Mission sein, die irgendwas bewegt. Und dann haben wir gedacht, was suchen die Frauen? Freiheit. Also Mission Freedom. Und wir haben es bewusst international genannt, weil wir gedacht haben, wir werden ganz viele Frauen haben, die werden alle Sprachen der Welt sprechen, nur nicht Deutsch. Also müssen wir es international nennen. Und so haben wir 2011 die Organisation gegründet, ganz mutig, ohne Ahnung, ohne alles. Wir haben kein Geld gehabt, gar nichts. Wir haben einfach nur gehofft, dass wenn Gott uns gerufen hat, dann wird er uns helfen. Und das hat er getan. Ich habe dann ein ganz großes Haus mieten können. Mitarbeiter kamen freiwillig, die nicht mal Gehalt wollten, sondern die erstmal nur gesagt haben, wir helfen mit. Und wir haben uns dann gegenseitig geschult. Wir haben dann ein paar Fachleute eingeladen, Ärzte, die uns geschult haben, wie man mit solchen Menschen umgeht, die so verletzt sind. Und dann saßen wir in diesem schönen großen Haus, alles war eingerichtet und wir hatten keine Klientin, keine Frau, die kam. Und dann haben wir gebetet und haben gesagt, Gott, und dann weiß ich noch, wie ich gebetet habe, gesagt, Gott, jetzt bitte ich dich, dass irgendein Mädchen so mutig ist, dass sie aus dem Bordell rausläuft und dass sie um Hilfe ruft. Bitte lass jetzt ein Mädchen laufen, lass sie rauslaufen. Kurz darauf kam ein Anruf von der Polizei. Frau Wendland, wir haben soeben eine junge Frau gefunden hier auf der Straße, die ist aus dem Bordell entkommen. Der Zuhälter, der Mann, auf sie aufpassen muss, ist hinter ihr hergelaufen, hat sie auf der Straße gepackt und hat sie geschlagen. Passanten, das seid ihr, sind eingeschritten und haben gesagt, aufhören, diese junge Frau, die nehmen wir jetzt mit, haben dieses junge Mädchen mitgebracht und haben sie auf die nächste Wache gebracht. Und dort hat die Polizei mich dann angerufen, dass ich die Frau abhole. Und zum Glück hat die Polizei ganz clever mich um den hinteren Eingang gebeten. Und vorne stand nämlich der Zuhälter vor der Polizeistation und hat gesehen, sie wurde da reingebracht. Und der kam tagelang und hat immer gefragt, wo ist meine Freundin? Und die Polizei hat gesagt, ja, der geht's gut. Und hat nicht mitbekommen, dass wir sie auf der anderen Seite schon in einem Schutzhaus hatten und dass wir sie mit dabei hatten. Und dann hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Sie war jetzt 20 Jahre alt, aber ganz ehrlich, wenn jemand von Kindheit an schon irgendwo missbraucht worden ist, dann ist die Entwicklung nicht so weit wie eine 20-Jährige. Sie war wie eine 16-Jährige, wirklich. Und dann hat sie uns erzählt, ich habe ein Baby in Bulgarien und ich möchte mein kleines Baby endlich sehen. Die ist jetzt 4 Jahre alt. Und dann habe ich gemerkt, das Ding, das wird jetzt heiß. Jetzt muss ich auch noch in Bulgarien Kinder suchen. Jetzt werden wir noch ganz viel Geld brauchen, damit wir dort rüberfliegen können und damit die Frau dann ihre Kinder bekommt. Und so haben wir das dann tatsächlich gemacht. Wir haben angerufen in Bulgarien bei der Polizei und haben gefragt, ob die uns helfen könnten, dass wir in dieses Dorf gehen, wo die Eltern wahrscheinlich sind, die Großeltern, und dieses kleine Kind zu finden. Und wisst ihr, was du dann lernst? Beten. Dann betest du nicht so. Lieber Gott, hilf uns doch jetzt bitte, dass wir da noch die Eltern finden und dass das Kleine auch noch gefunden wird. Dein Gebet ist ganz anders. Das ist dann so, Gott, wir brauchen jetzt hier ein Wunder. Wir sind in einem fremden Land, wir kennen die Sprache nicht, wir kennen die Polizei nicht, wir wissen nichts. Wir brauchen jetzt ein Wunder. Wir brauchen tatsächlich die Eltern, wo immer die jetzt gerade sind, dass die mit dem Kind irgendwo zu finden sind. Und zwar so schnell wie möglich, damit die Frau in Sicherheit kommt. Weil wir wussten, sie war in Gefahr. Ihr Loverboy, ihr Freund, der sie verkauft hatte, der war ja wieder da in dem Dorf. Und dann sind wir tatsächlich mit Polizeischutz dahin und haben dieses Kind gefunden. Und wisst ihr, als wir dieses kleine Töchterchen gefunden haben und die Mama und das Kind zusammen waren, da haben wir gefeiert wie Weihnachten und Silvester und alles zusammen. Wir haben nur noch gejubelt und gejaucht, weil wir wussten, das ist jetzt ein Wunder, dass wir diese kleine Tochter wiedergefunden haben. Sie ist dann in eine Organisation gekommen, die damals weiterhelfen konnte, um ihr eine Ausbildung zu geben und ein weiteres Leben zu gestalten. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, was euch alle schockieren wird. Uns ist dann aufgefallen, wir machen das jetzt seit 9 Jahren, dass überall in allen Bordellen, und wir haben allein in Hamburg über 300 Bordelle besucht. Das sind nur die Bordelle. In den meisten Orten, wo ihr lebt, in den meisten Orten, wo ihr lebt, und die Schweiz und Deutschland nehmen sich da gar nichts, nur in den Zahlen, in der ne, ihr seid ungefähr 8 Millionen Leute in der Schweiz, also habt ihr ungefähr 40.000 Frauen in der Prostitution. Wir haben ungefähr 400.000, keiner weiß die Zahl, das finde ich den größten Skandal an der ganzen Sache. Diese vielen, vielen Menschen in unseren Städten, die werden nicht in Bordellen gehalten. Die Zwangsprostituierten, an denen man richtig verdienen kann, man kann mindestens 20.000 Euro in Deutschland an einem Mädchen verdienen im Monat. Das heißt, bei euch wären das hier dann einiges mehr. Diese vielen Mädchen leben in privaten Wohnungen. In irgendwelchen Abbruchhäusern, in irgendwelchen Häusern, wo ihr nicht mehr wohnen wollt. Irgendwo auf dem Lande, auf so einem Bauernhof. Irgendwo in einer Nebenstraße, an einem Haus, wo ihr sagen würdet, das muss dringend abgerissen werden. Wir haben jetzt gerade Frauen bei uns in den Häusern. Wir nehmen ständig Frauen auf aus diesem Milieu. Die haben zum Teil monatelang in alten Häusern schlafen müssen, wo die Fenster nicht mal mehr drin waren. Wo es Winter war, wo es eiskalt war, keine Heizung lief, kein Wasser war. Die haben dort auf dem blanken Boden gelegen und mussten sich prostituieren, Tag und Nacht. Das ist die Sklaverei in unseren Ländern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Die meisten von euch werden ein wunderschönes Zimmer haben, werden ein tolles Bett haben, werden alles haben, was sie brauchen. Und hier sind Tausende von jungen Menschen in unseren Ländern, die liegen auf den Fußböden in unseren Städten, in unseren Dörfern, in unseren Ländern und die tun etwas, das werdet ihr nicht glauben, aber die beten. Ich habe alle Mädchen gefragt. Wir haben jetzt über 140 für lange Zeit bei uns im Haus gehabt. Ich habe alle Mädchen gefragt. Hast du gebetet? Und dann gucken sie mich immer so an. Was denkst du denn? Ich habe die ganze Zeit gebetet. Und dann habe ich gefragt, und was hast du gebetet? Dass Gott mir Christen schickt, die mir helfen. Und dann habe ich gedacht, du bist doch Muslima, du bist doch muslimisch groß geworden. Ja, ich habe gebetet, dass Gott mir Christen schickt, die mir helfen. Und wisst ihr, was ich dann gemerkt habe? Dass die Gebete aus unseren Städten und unseren Dörfern, aus unseren Abbruchhäusern mehr wahrscheinlich sind als aus unseren Kirchen. Weil unsere Gebetsversammlungen in unseren Ländern sind nicht so die größten. Dass da überall junge Mädchen und Jungs zu Gott schreien und sagen, Gott, schick mir doch mal einen Christen, der kommt und mich rettet. Und wir haben gemerkt, es reicht nicht, dass ich hier auf einer Bühne stehe heute Abend, so in der schönen Halle mit euch, hier so ein paar Momente verbringe, sondern ich muss rausgehen. Ich muss zu den Menschen gehen. Neulich sind wir an ein Hochhaus geraten, in der Stadt in Hamburg. Da waren das ganze Hochhaus, alle 10 Stockwerke, waren immer nur so Vornamen von Mädchen. Susanne, Michael, alle möglichen Namen, auch so ein paar ausländische Namen. Cherie, Susi, das sind so typische Namen. Und wir haben allein schon am Schild gesehen, dass hier etwas nicht normal ist, dass hier nicht normale Leute leben. Hier lebt nicht ein Mr. so und so oder so, sondern das ist hier irgendwie scheinbar nur junge Frauen. Dann haben wir geklingelt und die untere Tür ging auf, eine Afrikanerin kam raus, die riss uns buchstäblich rein und sagte, ich habe schon so lange gebetet, dass ihr endlich kommt. Wir hatten noch nicht mal gesagt, wer wir sind. Die wusste gar nichts über uns. Aber die hat sofort gewusst, das sind die Christen, für die ich gebetet habe, dass sie kommen. Versteht ihr, was da draußen los ist? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, du wirst verschleppt in ein anderes Land, das du nicht kennst? Die Sprache sagt dir nichts. Die Kultur sagt dir nichts. Du hast Hunger, du hast Schmerzen, du wirst vergewaltigt Tag und Nacht und du brauchst jetzt Hilfe. Und endlich siehst du eine Person, die auf dich zukommt, dich anlächelt und sagt, kann ich helfen? Und vielleicht ist das für dich im Moment sogar ein Schock, weil du sagst, kann das so schnell sein, dass dafür tatsächlich jemand kommt, der mir helfen will? Und wir haben erlebt, dass die Mädchen innerhalb der nächsten paar Minuten dann gerettet werden müssen. Wenn wir dieses Angebot machen, dann müssen wir einen Plan haben, was wir tun. Und das ist dann so ein James-Bond-Plan im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen dann mit schwarzen Limousinen reingefahren, ich ziehe mir dann eine Kapuze an mit einem schwarzen Tuch, damit ich nicht erkannt werde, ne, als Blondine. Und dann stehe ich wie ein Kunde vor dem Bordell. Und sie muss dann rauslaufen, rein ins Auto und wir fahren ab und wir wechseln den Wagen und wechseln den nochmal und bringen sie dann in derselben Nacht in eine andere Stadt. Und das muss sehr schnell gehen, weil die Mafia dahinter, die da steht, die ist nicht zimperlich. Und was das allererste ist, Handy raus, Karte raus, alles stoppen. Manche Mädchen sind so mutig, die schmeißen ihr Handy einfach weg. Das ist dann das Allerbeste, weil wir werden geortet. Die Mafia hat uns, wir haben Mädchen gehabt, die wurden sogar mit Wanzen versehen am Körper. Das heißt, wir mussten sie sofort in eine Maschine bringen, in einem Krankenhaus, damit wir sofort durchleuchtet werden kann, ob sie nicht sogar einen Chip hat am Körper, damit wir nicht gefunden werden. Und wenn sie dann rauskommen, dann beginnt erstmal für sie ein wahnsinniger Kampf. Warum? Aus einem Grund, weil sie eine unfassbare Angst hat. Sie hat eine Angst, dass sie, weil sie weggegangen ist, ihre Familie in Lebensgefahr bringt. Weil das ist die Drohung. Wenn du wegläufst, wenn du zur Polizei gehst, wenn du eine Aussage machst, werde ich deine Familie im Heimatland umbringen. Und diese Angst hat sie. Und was wir dann tun müssen in den nächsten paar Stunden, wir müssen im Heimatland, und wir sind vernetzt inzwischen mit über 240 christlichen Organisationen in ganz Europa, wir rufen im Heimatland an, wir sagen dem Pastor, bitte fahr in das Dorf so und so, hol die Oma und die Kinder raus, bitte bring sie in Sicherheit, wir bezahlen alles und bitte lass sie uns rausfliegen. Wir müssen sie rauskriegen, weil sie sind jetzt in Gefahr. Die Täter werden nicht lange warten, die werden handeln. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um diese Liebe, von der wir gerade gesungen haben. Es geht um ein echtes Leben. Und jetzt möchte ich euch herausfordern, die ihr heute Abend hier zuhört. Ich kann euch nur einen winzigen Riss geben von dieser Geschichte. Aber ich habe am Büchertisch zwei CDs dabei oder zwei DVDs. Die eine ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der auch in den Menschenhandel gerät, obwohl er gar nichts damit zu tun haben wollte. Eine wahre Geschichte, ein Hollywood-Film, der sehr, sehr spannend ist und der euch die Geschichte gut erklärt. Und eine weitere DVD, die wir machen durften, wenn es deine Tochter wäre, von zwei Mädchen, die ausgestiegen sind und ein Polizist erklärt, warum es so schwer ist, auszusteigen. Er erklärt diese Mechanismen, weil die ganze Unterwelt, diese ganzen Clans, die dahinter hängen, die ganze Mafia oder auch die verschiedenen Bandidos und Hells Angels und solche Leute, die ticken anders. Und die musst du verstehen, bevor du wirklich so eine Rettungsaktion machst. Und du musst dir bewusst sein, dein Leben steht auf dem Spiel. Aber ich glaube, das ist, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, wer sein Leben verliert, um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Also wir müssen uns überlegen, wollen wir Jesus wirklich ganz und gar nachfolgen oder wollen wir nur so ein bisschen fromm sein, ein bisschen mitmachen? Und das ist die Frage an euch heute Abend. Willst du wirklich dein ganzes Leben Jesus geben? Willst du wirklich dabei sein, wenn wir eine große Rettungsaktion machen? Wenn wir diesen Mädchen eine Chance bieten, diesen Männern? Wollen wir dabei sein? Wollen wir mitmachen? Auch ihr Erwachsenen? Und für euch Techniker oder Leute, die im Internet unterwegs seid. Ich bete seit einigen Monaten, dass ein paar von euch so intelligent sind, dass sie eine Mega-Aktion lostreten im Internet. Eine Aktion, wo alle Männer sich hinterstellen und sagen, wir kaufen keine Frauen. Wir sind nicht so blöd, dass wir Frauen vergewaltigen. Wir machen da nicht mit. Das muss sowas sein wie eine Aktion, dass jeder Junge und jeder Mann involviert wird. Und auch die Leute, die in den Pornografie-Seiten sind, ihr denkt, dass ihr den Mädchen nichts antut. Wir retten auch die Mädchen aus der Pornografie. Und die fühlt sich genauso verletzt, die fühlt sich genauso beschämt, die hat das Gefühl, sie hat einen Stempel auf ihrer Stirn, Hure. Und jeder, der sie sieht, weiß, dass sie eine Hure ist. Und das ist für sie unerträglich. Sie weiß, ihr Körper kann jeder anklicken und selbst wenn sie ausgestiegen ist, kann immer noch jemand auf ihre Internetseiten gehen und kann das tun. Und es gibt da kein Mädchen, was das freiwillig tut. Sorry. Dahinter stehen immer Typen, die viel Geld machen. Es ist einfach ein Mythos, dass es eine freiwillige Prostitution gibt. Die gibt es fast gar nicht. Die meisten machen es aus großer Not, machen es aus höchster Verzweiflung oder machen es, weil jemand sie wahnsinnig drückt und dazu fordert, dass sie das tun. Ihr, die nächste Generation, kann einen Unterschied machen. Wir werden kämpfen, dass diese Gesetze sich ändern. Ich werde nächstes Jahr im November eine große Konferenz in Schwäbisch Gmünd haben. Das ist nicht weit weg von euch hier, von euch Schweizern. Mit dem Auto könnt ihr es gut erreichen. Dort werden wir 4 Tage lang mit der Politik zusammen. Wir werden unsere zukünftige Kanzlerin dabei haben. Wir werden Politiker da haben. Und wir werden alle großen Leute haben, die irgendwas im Bereich Rotlicht schon verändert haben. Und wir werden gemeinsam Gott bitten um eine Strategie, dass dieses Problem endlich gelöst wird. Weil es ist machbar. Ich glaube von ganzem Herzen, wir können es lösen. Wir können, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle gemeinsam sagen, wir wollen es ändern, dann ist es möglich. Wir müssen nur den Willen aufbringen. Die Franzosen haben inzwischen Prostitution geächtet und sagen, da machen wir nicht mehr mit. Die haben diese ganze Zwangsprostituierten, geben sie Freiheit und sie sagen, alle Zwangsprostituierten können raus und können einen Job haben. und wir helfen ihnen, wir finanzieren das. Ich finde das einen ganz coolen Schritt und ich denke, das wäre auch eine gute Sache für Deutschland und die Österreich und die Schweiz. Ich glaube, wir können es verändern, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Er will uns herausfordern. Machst du mit? Bist du dabei? Hilfst du mit? Das wäre klasse. Jetzt muss ich schauen, ich habe meine Zeit überzogen. Ich möchte gerne für euch beten, bevor ich übergebe an die Nächsten. Weil ich glaube, dass heute Abend hier Leute sind, die die Welt verändern können und verändern werden. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das heute Abend passiert. Jesus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um die Sklaven in Freiheit zu bringen. Du bist gekommen, um denen die Fesseln zu lassen, die gefesselt sind. Du bist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Du hörst die Schreie aller der Jungs und aller Mädchen aus unseren Dörfern, aus unseren Städten, aus den Privatwohnungen, aus den Bordellen, aus den Clubs, aus den Striptease-Clubs. Du hörst die Schreie und du suchst uns heute Abend, dass wir sagen, Herr, wo schreit denn hier jemand? Öffne meine Augen, öffne mein Herz, öffne meine Hände, dass ich gebe, dass ich handle, dass ich dabei bin. Vater, ich bete, dass heute Abend hier im Aargau etwas entsteht, das die Schweiz verändert und erschüttert. Dass wir unsere Gebete zu dir emporschallen lassen. Dass wir sagen, Herr, wir wollen nicht, dass das so passiert. Wir wollen nicht, dass Mädchen hier vergewaltigt werden, Nacht für Nacht. Wir wollen nicht, dass diese ganze Gesellschaft so den Bach runtergeht. Wir wollen Einhalt gebieten. Wir wollen kreativ sein. Wir wollen helfen. Wir wollen den Mädchen helfen. Wir wollen Häuser öffnen, damit sie aufgefangen werden, damit sie wieder zur Ruhe kommen und heil werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du das schenken wirst. Du hast es mir versprochen, bevor ich hierher geflogen bin. Und ich vertraue dir, dass diese zwei Versammlungen, heute und morgen früh, wirklich diese Gemeinde so verändern werden, dass sie mal später in ihrer Rückblick sagen, wow, damals hast du etwas getan in unserer Gemeinde. Ein Same wurde gesät und heute ist eine große Frucht entstanden. Und ich bete und ich weissage, dass in dieser Gemeinde so viele Prostituierte auftauchen werden, so viele Jungs auftauchen werden, die alle gequält wurden. Und die werden hierher kommen mit der Bitte, dass Gott sie heilt. Und ihr werdet mithelfen, dass denen wieder eine neue Würde gegeben wird, dass denen Freiheit gegeben wird und dass die eine Existenz finden in eurem Land, damit sie leben können und ihre Familien ernähren können. Und Jesus, ich danke dir, dass du das planst. Das kann kein Mensch, das kannst nur du. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Und ich bete das in Jesu Namen. Und alle sagen Amen und Amen. Ich werde heute Abend noch am Büchertisch sein, wenn ihr mit mir reden wollt, herzlich eingeladen. Morgen habe ich mehr Zeit, da werde ich noch ein paar coole Geschichten erzählen über das, wie wir es gemacht haben und wie wir sogar am Rotlicht mit den Zuhältern Evangelisation machen und die Typen kommen zum Glauben. Aber das bringen wir morgen. Vielen Dank.